Ja, hallo, liebe Geschwister. Heute haben wir ein sehr praktisches Thema, Macht der Worte. Und wir hatten das in der Bibellese schon einiges dazu gehört. Das schauen wir uns heute an. Was haben Worte für einen Einfluss? Was können die für einen Unterschied machen in unserem Leben, aber auch vor allem unsere Worte, was wir zu anderen Menschen sprechen? Und wir hatten es eben gehört in 1. Samuel 25, Abvers 14 bis 35, die Szene von David, wie er ausgezogen ist mit 400 Kriegern. Und er wollte Nabal und alles, was männlich zu ihm gehört hat, ja, ob es in der Familie oder Knechte, Diener, alles, was da irgendwie männlich war, wollte er töten. Und dann kommt eine Frau, dann kommt ein Gespräch und danach ist es nicht nur so, dass David dann die Leute verschont, dass er wieder zurückzieht. Er lobt Abigail, er lobt Gott. Und als der Nabal dann auf eine andere Art und Weise gestorben ist, heiratet er sogar diese Abigail. So heißt es mal in Sprüche 25, Vers 15, eine sanfte Zunge zerbricht Knochen. Ja? Ein Gespräch, es waren nur ein paar Worte und von diesen Absichten, alle Männlichen zu töten, hin zur Hochzeit, was für eine Veränderung. Ja? Das nur durch Worte. Es heißt einmal im Psalm 19, Vers 15, lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Es geht nicht darum, sind wir damit einverstanden, was wir so sagen, was wir so von uns geben, sondern vor dir, Herr, mein Fels. Ja, David vertraut hier Gott, auch nicht seiner eigenen Kraft, nicht seiner Gesundheit, dass alles immer so weitergeht, nicht seiner Ausbildung, ja, damit kann ich was Gutes erreichen, nicht auf sein Vermögen oder seine Beziehungen, sondern Gott ist der Fels. Und wenn wir schon über Worte sprechen, dann merken wir, oh, wir haben vielleicht auch schon was Falsches gesagt. Wir haben uns vor dem heiligen Gott schuldig gemacht. Wir haben vielleicht schon mal gelogen. Deswegen sagt der David auch dazu, nicht nur mein Fels, sondern ihm ist bewusst auch mein Erlöser. Ja? Jesus Christus ist Mensch geworden und für uns am Kreuz gestorben, um uns auch diese Sünde, aber auch generell alle Sünden zu vergeben. Und danach strebt hier der Psalm, der David. Ja, lass die Reden meines Mundes wohlgefällig vor dir sein. Die Sprüche Salomos sprechen an verschiedenen Stellen davon. Und die schauen wir uns heute an im Fokus. Es geht nicht um die ganze Bibel, sondern um die Sprüche speziell. Und da werden gute Worte mal verglichen mit zum Beispiel mit goldenen Äpfeln in silbernen Prunkschalen. Ja, was schön angepreist ist, wo man was gesund, was knackig, was lecker aussieht, wo man am liebsten reinbeißen will. Oder es wird einmal in Sprüche 25, Vers 11 oder 18, Vers 4 mit tiefen Wassern wird es verglichen, mit einem sprudelnden Bach, mit einer Quelle der Weisheit, sodass es auch ein Schmuck ist, wertvoller als Gold und viele Korallen. Ja, wir können einen guten Schmuck an uns haben, eben durch gute Worte. Und wenn man jetzt fragt, okay, wo lernt man sowas? Ist das einfach Learning by Doing? Da müssen wir sehen, Sprüche 2, Vers 6, denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Es gibt keine Weisheit und keine Einsicht und keinen Rat gegenüber dem Herrn. Sprüche 21, Vers 31. Ja? Man kann Gott nichts Neues, nichts Schlaues, keine irdische Weisheit irgendwie bringen und dann Gott Tipps geben, sondern es ist umgekehrt. Von Gott kommt die Weisheit, Erkenntnis und Verständnis. Alle Rede Gottes ist geläutert, ja, ist quasi qualitätsgeprüft, hat sich bewährt. Er ist ein Schild denen, die sich bei ihm bergen. Füge zu seinen Worten nichts hinzu, damit er dich nicht überführt und du als Lügner dastehst. Das möchte auch ich nicht, auch in dieser Predigt nicht. Nicht irgendwas Eigenes noch dazu mischen, sondern sein Wort wollen wir hier anschauen. In den Sprüchen. Ich habe es unterteilt in zwei Teile. Im ersten Teil geht es um schlechte Worte. Die sollen wir natürlich ablegen. Und im zweiten Teil geht es dann um gute Worte. Die sollen wir anlegen, die sollen wir vermehren. Und im Teil der schlechten Worte möchte ich zuerst auf Streit eingehen. Die Sprüche reden an verschiedenen Stellen über Streit. Ja, es ist ein relevantes Thema, nicht nur vor 3000 Jahren, sondern immer noch. Und da heißt es in Sprüche 26, Vers 21, Kohle zur Kohlenglut und Holz zum Feuer und einen zänkischen Mann, um Streit zu entfachen. Hier steht nicht, ja, wegen dem Argument muss es ja jetzt zu diesem Streit kommen oder wegen einer bestimmten Tat muss es ja jetzt zu einem Streit kommen. Nee, was braucht es zum Streit? Einen zänkischen Mann, ja, der immer wieder durch seine Worte und Kommentare und Sticheleien dann noch Stöckchen ins Feuer wirft, ne, noch mal Kohle auf die Kohlenglut legt und dann das Ganze entfacht. Fehler passieren, Missverständnisse passieren, ja, Dinge müssen besprochen werden. Aber was ist das Problem, was dann zu Streit führt? Sprüche 10, Vers 12. Hass erregt Zänkereien, aber Liebe deckt alle Vergehen zu. Ja, das ist das Herz dahinter. Hass, was diesen Streit erzeugt, was den erregt. Ja, Hass erregt Zänkereien. Und Liebe deckt alle Vergehen zu. Da steht nicht, Liebe ignoriert die Vergehen, aber mit der Absicht, okay, da ist ein Vergehen und ich möchte es bewusst aus der Welt schaffen, ja, dass es zugedeckt ist, dass man nur noch die Liebe darüber sieht. Und wie ist das Motiv dann im Streit? Worum geht es dir dann? Geht es dir darum, das Argument zu gewinnen? Geht es dir darum, den anderen dahin zu bringen, dass er das einsieht, sich entschuldigt, was auch immer, auf die Knie geht? Oder was ist dein Ziel? Oder ist dein Motiv, Vergehen zuzudecken? Und das Komische ist, man kann den Streit lieben. Sprüche 17, Vers 19. Wer Zank liebt, liebt Vergehen. Wer seine Tür hochmacht, sucht Bruch. Ja, es gibt ganze Filme oder Serien, die leben gerade davon, dass sich gestritten wird. Ja? Wäre da alles harmonisch, dann würde das irgendwie an Attraktivität anscheinend verlieren. Es gibt so Sachen. Und auch ein Happy End rechtfertigt das nicht. Ne? Oder willst du so Abende haben? Es wird sich ständig gestritten und zum Schluss, okay, Entschuldigung, ja? Das ist ja kein schöner Abend gewesen. Wer Zank liebt, liebt Vergehen. Und wer gerne streitet, weil er dann hier noch ein Stückchen ins Feuer wirft und hier noch mal schießt, und ja, der liebt Vergehen, der liebt die Sünde, weil er Streit liebt, weil er das liebt, was Gott nicht liebt. Deswegen, wir sollen sowas nicht konsumieren. Es beeinflusst uns, es beeinflusst unser Denken und wir sollen auch nicht selber Streit lieben. Willst du lieber weiter streiten oder willst du die Fehler lieber zudecken? Und das ist das, was eigentlich Gott mit uns machen will. Ne? Er möchte die Fehler zudecken. Was hat er bei Adam gemacht, bei der ersten Sünde? Er hat die Scham bedeckt. Ja? Und dafür war ein Opfer nötig. Dann hat Gott nicht einfach gesagt, okay, jetzt ignorieren wir das einfach mal, decken wir es einfach zu. Der erste Tod war da. Das Tier wurde geschlachtet, um das zuzudecken. Ja? Auch wir sollen Sünde zudecken, aber nicht einfach nur, ja, komm, jetzt reden wir nicht drüber, sondern auf der Basis, dass Jesus für uns gestorben ist und nicht nur bei Adam, nicht nur bei Israel durch die Opfer, sondern für alle Menschen am Kreuz die Konsequenz für unseren Streit erlebt hat. So, was machst du jetzt, wenn es schon mitten im Streit ist, ihr streitet und im Streit kommt dann Spott vor? Was ist Spott? In Matthäus 27, Vers 41 sehen wir nun mal ein Beispiel, was Spott ist. Ebenso aber spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Das ist zum Beispiel Spott. Ja? Vielleicht kennst du so Sprüche oder vielleicht hast du schon selber so gesprochen. Ja, für alles hast du Zeit, aber dafür jetzt nicht. Ne? So. Andere hat er gerettet, sich selbst kann er nicht retten. Sonst kannst du das auch immer besser, aber jetzt hier... Sonst, du bist doch sonst so schlau, warum? Ne, so Spott, das ist Spott. Ne? Das sind so Giftpfeile. Und wenn wir merken, oh, das kommt gerade vor im Streit, wie sollen wir dann damit umgehen? Sollen wir das ausdiskutieren? Soll man dann eine Entschuldigung erzwingen? Soll man dann den Spötter zurechtweisen? Hört sich doch eigentlich gut an. Was würde passieren, wenn man dann sagen würde, hey, ich empfinde das gerade als Spott, das war nicht in Ordnung, es wäre jetzt angebracht, dich dafür zu entschuldigen. Wie wäre dann die Reaktion? Oh, bist du jetzt Mr. Oberschlau? Tust du jetzt so, als würdest du nie einen Fehler machen? Ne? dann kriegen wir noch mehr Spott. Und so heißt es in Sprüche 9, Vers 7, wer den Spötter zurechtweist, holt sich nur Schande. So, was ist jetzt, wenn du im Streit bist und da kommt Spott vor? Sprüche 22, Vers 10 heißt, treibe den Spötter fort, so zieht der Zank mit hinaus und Streiten und Schimpfen hören auf. Das ist erstmal das Ziel, dass Streit und Schimpfen und Spott aufhört. Ja? Und wenn es dazu eine Distanz braucht, okay, lass uns mal drüber nachdenken, mal eine halbe Stunde mal schweigen oder so, ja? Oder ich gehe mal kurz spazieren. Oder was auch nötig ist, ja, hier steht nicht, dann treib deinen Partner für immer in die Walachei, das steht hier nicht. Aber es soll dann was passieren, dass es eben aufhört mit diesem Spott und dem Zank. Und dass es nicht immer so weitergeht. Ja? Bei manchen Kindern oder Erwachsenen in bestimmten Sportarten oder sowas, wenn da so Stress ist, dann separiert man die erstmal, ne? Erstmal auseinander. Und so musst du auch vielleicht deinen Spötter in dir mal fortschicken und dann sagen, okay, erstmal soll das aufhören. Und dann kannst du überlegen, Sprüche 15, Vers 1, was du sagen kannst, um den Grimm abzuwenden, in dir selber und auch mit Effekt auf den anderen. Da steht, eine sanfte Antwort wendet Grimm ab, aber ein kränkendes Wort erregt Zorn. Ja, pushst du den Zorn im anderen, indem du dann gegenspottest, dann wird es nur noch zorniger. Oder überlegst du, okay, Moment, auch wenn ich das Argument vielleicht jetzt nicht gewinne, wie können wir zu Liebe kommen? Wie kann ich sanft antworten, um diesen Grimm abzuwenden? In mir und auch potenziell beim anderen. Ja? Dass beide verändert werden. Und das nur durch Worte, nur durch den Umgang unserer Worte. Eine sanfte Antwort wendet Grimm ab. Und das machen weise Menschen auch. Ja? In Sprüche 12, Vers 18 heißt es, da ist ein Schwätzer, dessen Worte sind Schwertstiche. Es fühlt sich so an, als würde man gestochen werden. Aber die Zunge der Weisen ist Heilung. Was soll am Ende dieses Streitgesprächs rauskommen? Soll da Heilung rauskommen? Soll da Liebe rauskommen? Wenn du weise bist, dann überlegst du, was du sprechen kannst, damit verbunden wird, damit wieder Heilung passiert. Gott will den Frieden, ganz klar. Und so sollen auch wir Friedensstifter sein. Das war jetzt mal konkret zum Streit, was die Sprüche dazu sagt. Was sind sonst noch Beziehungskiller? Wo sollen wir sensibel sein, wie wir mit unseren Worten umgehen, mit anderen Menschen? Und ich möchte einen Vers vorlesen in Sprüche 25, Vers 20. Da geht es um einen traurigen Menschen. Da heißt es, einer, der das Oberkleid ablegt am Tag der Kälte oder Essig auf Natron, so ist es, wenn einer einem traurigen Herzen Lieder singt. Ja? Wie geht es der anderen Person, wenn die wirklich Traurigkeit im Herzen empfindet und du kommst da und hey, lass uns singen. Ja, das passt nicht. Das ist so, wie es ist total kalt und du ziehst auch noch die Jacke aus und den Pulli aus. Ja, das passt nicht zusammen. Deswegen sollen wir auch da sensibel sein. Vielleicht passiert das sogar auch im Gottesdienst. Ja? Wir singen hier Lieder und manche, für die ist das so geschmacklos. Das passt gar nicht zu deren Trauer im Herzen, kann ja auch sein. Dass wir da sensibel werden, wie geht es dir wirklich? Ne? Und da dann auch passend die ermutigen. Und jetzt stell dir vor, da ist eine Person, die öffnet sich dir, du bist sensibel, die vertraut dir Dinge an und dann ist es ganz wichtig, behalte diese Sachen bei dir, ja? Sei vertrauenswürdig. In Sprüche 20, Vers 19, da steht, wer Anvertrautes preisgibt, geht als Verleumder umher. Und mit dem, der seine Lippen aufsperrt, ja, wo es eigentlich heißt, hey, behalte das für dich, der das wieder aufsperrt, lass dich nicht ein. Du kannst die Beziehungen zu anderen Menschen kaputt machen, wenn sie was Anvertrautes weitergeben. Oder es kommt gar nicht erst dazu, ja, weil man weiß, okay, nee, wenn ich das der Person sage, dann weiß das sowieso der und die Gruppe und dann wissen das sowieso hinterher fast alle. Oder man weiß es nicht, wer es alles weiß. dann kommt es gar nicht erst dazu. Ne? Und die Sprüche fordern sogar dazu auf. Mit dem, der seine Lippen aufsperrt, lass dich nicht ein. Die Beziehung bleibt dann oberflächlich. Ja, auch vorsichtig sein, wenn uns Leute etwas anvertrauen, dann nicht darüber weiterreden. Und es wird hier auf die gleiche Stufe gestellt wie ein Verleumder, ja? Einer, der lästert. Jetzt stell dir vor, jemand vertraut dir dann was an, du kannst das für dich behalten und du willst ihm irgendwie einen Rat geben, du willst ihm einen Tipp geben oder irgendwie was Mutmachendes, weißt aber nicht, was du sagen sollst. Dann, ja, besprich das mit dem Herrn. Ne? Zu dem dürfen wir immer gehen, der weiß sowieso schon alles. Sprüche 16, Vers 1. Bei Menschen sind die Überlegungen des Herzens, aber vom Herrn kommt die Antwort der Zunge. Er möchte ja die Weisheit geben. Er möchte ja das passende Wort für den Nächsten dir in den Mund legen. Und wenn du zu schnell antwortest, ohne richtig zugehört zu haben, was sagt da Sprüche 18, Vers 13? Wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Narrheit und Schande. Ja? Hast du das vollständige Bild? Es geht manche Leute hören nicht richtig zu, weil sie dann direkt, ah, das kenne ich, so und so und so und so. Und dann erzählen sie von sich, ja, irgendwelche Parallelen. Oder, ja, dann mach doch das und das. Direkt einen Lösungstipp oder so. Ja? Oder die sagen, was ihnen dazu einfällt. Aber das ist nicht zuhören, sondern zuhören, wo steht das Herz der anderen Person? Was hat die andere Person wirklich erlebt? Was möchte die andere Person? Was möchte Gott mit der anderen Person? Hab ich die Informationen, um das richtig einschätzen zu können? Herr, wie kann ich dieser Person Mut machen? Und dann antworten. Wer Antwort gibt, bevor er zuhört, dem ist es Narrheit und Schande. Und jetzt stell dir vor, okay, jemand vertraut dir Sachen an und ihr habt auch einen guten Austausch, ihr stärkt einander, ihr ermutigt einander und habt eigentlich ein gutes Verhältnis. Wie schafft es dann eine dritte Person, dieses Verhältnis kaputt zu machen? Das kann passieren, Sprüche 16, Vers 28, ein Mann der Falschheit lässt dem Zank freien Lauf und ein Verleumder entzweit Vertraute. Das sind eigentlich zwei, die vertrauen sich, aber dann ist da einer, der redet schlecht hinter dem Rücken und du wirst vielleicht misstrauisch. Ja, echt? Das hat er gesagt? Das hat er gemacht? Boah, das hätte ich nicht gedacht. Was hat er noch alles gemacht? Ja, und dann ändert sich deine Sicht auf diese Person und dieses Vertrauensverhältnis bekommt einen Knacks. Und das Problem ist, wir sind sehr empfänglich für diese Verleumdung. In Sprüche 18, Vers 8 heißt es, die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen. Sie gleiten hinab in die Kammern des Leibes. Ja? Mal als Beispiel, stell dir vor, jemand kommt zu dir und sagt, hey, hast du das mitbekommen? Der Pastor, der hatte letztens voll den Stress, es hat geknallt, der hat voll den Fehler gemacht. Ja, und dann, okay, was ist passiert? Was ist passiert? Ja, letzten Freitag, da hat er seine Kinder doch tatsächlich, merkt ihr, wie man auf Empfang ist? So, ja, erzähl mir mehr davon. Ne? Und danach ist er zu seiner Frau gegangen und hat gesagt, ne, wie ist die Reaktion? Ist die Reaktion, hey, stopp, reden wir gerade über die Fehler einer anderen Person? In der Schrift steht doch, die Liebe deckt die Vergehen zu. Du verleumdest gerade. Ne? Aber das ist vielleicht erstmal nicht unsere Reaktion, sondern erstmal, okay, was ist da genau passiert? Ich will es wissen, erzähl mir mehr davon. Ne? Die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen. Sie gleiten hinab in die Kammern des Leibes. Und du hast zuerst der Person vertraut, dann kriegst du das, dann ändert sich deine Sicht, du wirst misstrauisch und gehst vielleicht auf Abstand. Noch schlimmer, du wirst selber zum Verleumder, indem du das dann nimmst und auch noch anderen erzählst und da auch noch das Vertrauensverhältnis kaputt machst. Ein Verleumder entzweit Vertraute. Und da müssen wir sagen, hey, stopp, das nehme ich erstmal gar nicht an, weil du bist gerade nicht in der Wahrheit unterwegs. Ja? Du bist in Sünde unterwegs, weil du gerade schlecht über eine andere Person redest, obwohl die Liebe ja zudecken soll. Und von den Argumenten, wie viel Wahrheit soll denn da drin sein, wenn einer schon in Sünde auftritt? Vermutlich ziemlich wenig. Deswegen auch da, schütze deine Beziehungen, indem du schlechtes Gerede abweist, gar nicht erst Raum dafür geben und auch gar nicht selber ein Verleumder sein. Es wird auch noch an anderen Stellen vor Menschen gewarnt. Zwei Beispiele noch. Sprüche 22, Vers 24. Lass dich nicht ein mit einem Zornigen und mit einem Mann, der sich schnell erregt, verkehre nicht. Warum nicht? Vers 25. Damit du dich nicht an seine Pfade gewöhnst und deinem Leben eine Falle stellst. Nicht du prägst ihn, sondern er prägt dich. Und dann kommt auch aus deinem Mund schneller mal Streit und du fährst schneller hoch und aus dir raus und redest unüberlegt. Auf so Beziehungen lass dich nicht ein, weil auch schon die Worte können dich so verändern, dass du deinem Leben eine Falle stellst. Müssen wir vorsichtig sein. Eine weitere Warnung finden wir in Sprüche 22, Vers 14. Was sich vielleicht erstmal gut anhört, aber was auch eine Falle ist. Eine tiefe Grube ist der Mund von fremden Frauen. Wem der Herr zürnt, der fällt hinein. Was ist eine fremde Frau? Sieht man in Sprüche 2, 16 und 17. Also eine, die eigentlich die Frau eines anderen ist oder die Gott nicht nachfolgt, die Jesus nicht kennt. Eine tiefe Grube ist der Mund von fremden Frauen. Und hier wird gar nicht so primär auf das Aussehen eingegangen, ja, so dass sich die Schönheit so blenden würde, sondern der Mund. Es hört sich so gut an, es fühlt sich gut an, mit dieser Frau zu schreiben, zu telefonieren, zu chatten, was auch immer, ne? Aber es kann auch eine Falle sein. Und wenn du dir unsicher bist, ja, wie soll ich jetzt umgehen? Ist das jetzt eine gute Beziehung? Ist das nicht eine gute Beziehung? Oder bei anderen Fragen, wenn du dir unsicher bist, da sagt Sprüche 15, Vers 22, Pläne scheitern, wo keine Besprechung ist. Wo aber viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Gott will, dass in deinem Leben etwas zustande kommt, dass du gute Entscheidungen triffst, dass du gute Pläne schmiedest, dass du gute Beziehungen führst. Und das kostet ja nichts, geistlich reifere Geschwister um Rat zu fragen. Du musst ja nichts dafür bezahlen, das machen die ja gerne. Und das sind eigentlich auch nur Worte, ne? Es ist nicht teuer. Wo viele Ratgeber sind, kommt etwas zustande. Ja, suche diesen Rat und nimm ihn an. Durch Worte kann so viel auch bewahrt werden und auch gelingen in deinem Leben. Und noch eine letzte Warnung. Sprüche 6 ab Vers 1. Wir sollen für niemanden durch unsere Worte die Hand ins Feuer legen. Ja? Mein Sohn, ab Vers 1, hast du gebürgt für deinen Nächsten, für einen Fremden deinen Handschlag gegeben? Bist du verstrickt durch die Worte deines Mundes, gefangen durch die Worte deines Mundes? So tu denn dies, mein Sohn, reiß dich los, da du in deines Nächsten Hand gekommen bist. Geh unverzüglich hin und bestürme deinen Nächsten, gönne deinen Augen keinen Schlaf und keinen Schlummer deinen Wimpern. Reiß dich los wie die Gazelle aus der Hand des Jägers und wie ein Vogel aus der Hand des Vogelstellers. Sollen wir anderen Menschen helfen? Ja. Aber möglichst von einem unabhängigen Standpunkt aus. Ja? Dann sag lieber, wenn du gefragt wirst, dann sag lieber genau, wie es ist. Ja? Ich habe bisher gute Erfahrungen mit der Person gemacht, ich kann nichts garantieren, das und das habe ich erlebt und ich helfe jetzt oder so. Ja? Oder ich würde dieser Person das und das raten. Dann hilfst du, dann ist Nächstenliebe bei dir erkennbar, aber du bist trotzdem noch unabhängig. Wenn du sagst, ja, auf den kannst du dich immer verlassen, 100%, ich lege da meine Hand für ins Feuer, ne, der wird dir das Geld zurückzahlen oder der macht das oder das. Wenn du dich für einen verbirgst, da sagt der Salomo, hey, reiß dich los, da du in deines nächsten Hand gekommen bist. Dann kannst du verstrickt werden in die Sünden und in die Probleme anderer Menschen, was nicht nötig ist. Und das durch deine Worte. Ne? Wir sehen, wie der Umgang unserer Worte sehr gut, aber auch sehr schlecht und gefährlich sein kann, wie wir gut damit umgehen sollen. Jetzt kommen wir zum zweiten Teil. worin sollen wir denn zunehmen? Was sind denn gute Worte, die wir sprechen können? Mein erster Punkt ist, bete. In Sprüche 16, Vers 3 heißt es, befiehl dem Herrn deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Da steht nicht, befiehl dem Herrn deine Probleme und deine Sorgen. Natürlich sollen wir alle unsere Sorgen auf ihn werfen, ja? Aber hier steht es schon, bevor wir irgendwas machen, befiehl dem Herrn deine Werke und deine Gedanken werden zustande kommen. Ja? Was machst du tagsüber, abends, am Wochenende, im Urlaub, ja, wo auch immer, was machst du? Befiehl dem Herrn deine Werke. Was passiert mit den Werken später mal? Derselbe Salomo schreibt mal in einem anderen Buch, im Prediger, 12, Vers 14, denn Gott wird jedes Werk, es sei gut oder böse, in ein Gericht über alles Verborgene bringen. Ja? Er wird es genau beurteilen. War das gut, war das schlecht? Gibt es dafür Lohn? Was passiert damit? Und dann macht es doch umso mehr Sinn, die Werke vorher Gott anzubefehlen. Ne? Dass das schon von vornherein in der richtigen Bahn ist. Wir machen das im Jet zum Beispiel, üben wir das. Aber mach es auch im Alltag. Ja? Wenn du auf die Arbeit gehst oder zu Hause bist oder einkaufen fährst oder dich mit Leuten triffst, die Jesus noch nicht kennen, dann befiehl Gott deine Werke. Sag, hey, ich möchte jetzt hier das und das unternehmen, ich möchte bereitstehen, wenn du mich dazu benutzen möchtest, dein Wort weiterzugeben, dann möchte ich auch dafür offen sein, dann gib mir die Freimütigkeit oder ich möchte einkaufen, das und das habe ich vor, oder ich gehe arbeiten bei den Meetings, ich brauche deine Weisheit, hilf mir, so aufzutreten, als wenn du das Meeting führen würdest. Befiehl dem Herrn deine Werke. Gebet ist gut, aber es gibt auch Gebete, die will Gott gar nicht haben. Was gefällt Gott nicht? Sprüche 28, Vers 9. Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Ja, wenn wir zu Gott beten, dann gehört es dazu, dass wir auch bereit sind, auf Gott zu hören. Das ist ein ganz schwacher Vergleich, aber stell dir zwei Menschen vor. Der eine, der kommt zu dem anderen und erzählt dem immer nur von seinem Leben und von seinen Problemen und der interessiert sich überhaupt gar nicht für die nächste Person. Der will auch gar nicht zuhören, den interessiert das auch gar nicht, was der zu sagen hat, aber der kommt immer an. Ja, das ist keine tiefe, tolle, gegenseitige Beziehung. Und Gott möchte, dass wir auf ihn hören. Ja? Wer sein Ohr abwendet vom Hören des Gesetzes, dessen Gebet sogar ist ein Gräuel. Wenn du nicht bereit bist, auf Gott zu hören, warum redest du mit ihm? Wir brauchen sein Wort, wir brauchen Belehrung, wir brauchen Gottes Erziehung, wie wir mit allem und auch mit unseren Worten umgehen. Und das ist mein nächster Punkt. Gib Gottes Wort weiter. Geht das? Ja. Was ist das Ziel der Erziehung? Was ist das Ziel der Belehrung? Ja? Von der Schrift an uns, von uns an die nächste Generation oder an Leute, die jung im Glauben sind. Es geht nicht darum, dass wir ein Regelkonstrukt finden, wo Zucht und Ordnung ist, wo alles geregelt ist, jeder weiß, wie er sich verhalten soll, fertig. Darum geht es nicht. Sondern in Sprüche 22, Vers 19, damit dein Vertrauen auf dem Herrn steht, belehre ich dich heute, gerade dich. Das ist ja gerade die Sünde, von der Heilige Geist die Welt überführen will. Ja? Dass sie nicht an den Sohn Gottes glauben, dass sie Jesus nicht vertrauen. Das sollte das Ziel der Belehrung sein. Ne? Damit dein Vertrauen auf dem Herrn steht, belehre ich dich. Was passiert, wenn wir unsere Kinder nicht Worte Gottes weitererzählen, wenn wir sie nicht lehren? In Sprüche 29, Vers 18 heißt es, wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk, wohl ihm, wenn es das Gesetz beachtet. Es geht nicht nur darum, sind Kinder jetzt angezogen, haben sie gegessen, haben sie sich ausgetobt, ja, haben sie frische Klamotten an, haben sie die Zähne geputzt, okay, nächster Tag geschafft. Wenn das alles ist, dann verwildern sie. Und wir auch, wenn wir uns selber nicht mit Gottes Wort ernähren. Ja. Deswegen, was jetzt bei Kindern gilt, was bei Leuten gilt, die neu im Glauben sind, die neue Kinder Gottes sind, was schon mit Kindern sind, die schon länger mit dem Herrn gehen. Wir können unsere Worte dazu benutzen, gute Lehre, gutes Wort Gottes weiterzugeben. Dass da eben das Vertrauen auf dem Herrn steht. Das ist ja das Ziel dahinter. In Sprüche 10, Vers 21 heißt es, die Lippen des Gerechten weiden viele. Ja, wird es mit einem Hirten verglichen, der die Schafe gut weidet. Allein durch Worte über Gerechtigkeit, über Christus. Das kannst du immer wieder machen. Du kannst es im Gespräch machen. Du kannst einen Glaubensgrundkurs machen mit Leuten, die geistlich jünger sind als du. Du kannst in der Gemeinde dienen, wo gibt es im Kinderbereich Sachen, wo man mitarbeiten kann, ja, wo man dazu beitragen kann, dass Menschen Gott vertrauen durch die Weitergabe seines Wortes. Und wichtig, wenn wir reden, ich meine nicht nur, dass wir die Wahrheit des Evangeliums weiter sagen, sondern dass wir generell die Wahrheit sagen natürlich. In Sprüche 4, Vers 24 heißt es, lass weichen von dir die Falschheit des Mundes, und die Verdrehtheit der Lippen entferne von dir. Ja, wo es vielleicht ein bisschen verdreht ist, wenn man fragt, hey, wie geht's? Und eigentlich interessiert es einen nicht. Und man ist selber irgendwie verdreht, ja, weil ich interessiere mich ja gar nicht und frage das trotzdem, das ist verdreht, das passt nicht zusammen. Und der andere ist auch in einer schwierigen Situation. Soll er jetzt sagen, wie es ihm geht? Oder weiß er, der will es eigentlich gar nicht wissen, ja, passt schon, obwohl das eigentlich auch verdreht ist. So stimmt das ja eigentlich nicht. Es ist beides verdreht. Ne? Also frag lieber nicht oder interessier dich wirklich für die Person. Und wenn du merkst, hey, du interessierst dich eigentlich für gar keinen, dann bete für die Person, ja, dass Gott das die Nächstenliebe da auch schenkt. Und manchmal kommen Leute vielleicht in Konflikte, weil sie denken, sie werden was gefragt, ja, soll ich jetzt die Wahrheit sagen? Soll ich das jetzt wirklich sagen, was ich denke? Ja, weil sie wollen den anderen vielleicht nicht verletzen oder dass das blöd ankommt, dass das falsch verstanden wird. Ich möchte mal zwei Beispiele aus der Schrift nennen, wo Jesus was gefragt wird und wo er aber gar nicht auf die Frage antwortet, sondern anders antwortet. Das ist ganz interessant. In Matthäus 18, Vers 1. Da traten die Jünger zu Jesus. In jener Stunde traten die Jünger zu Jesus und sprachen, wer ist denn der Größte im Reich der Himmel? Das war die Frage. Und Jesus hätte antworten können, genau auf die Frage antworten können. Er hätte sagen können, ja, der und der ist der Größte im Reich der Himmel. Ja? Oder die und die Gruppe, das sind die Größten im Reich der Himmel. Oder es sind eigentlich alle gleich. Oder ja, er hätte ja konkret auf die Frage antworten können. Macht er gar nicht, sondern er sieht das Herz hinter dieser Frage und sagt dann ab Vers 2, und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr keinesfalls in das Reich der Himmel hineinkommen. Das war ja gar nicht die Frage. Aber das war die Antwort, die Jünger brauchten. Die Jünger sollten ihre Abhängigkeit vom Herrn erkennen. Nicht, wer ist von sich heraus der Größte und wer macht es am besonders tollsten, sondern wie ein Kind abhängig ist von den Eltern, sind wir abhängig vom Herrn. Und da korrigiert er sie durch seine Antwort, ohne auf die Frage zu antworten. Aber das war das Beste für sie. Das war die beste Antwort, die Jesus hätte geben können. Ein weiteres Beispiel. Ein zweites, Lukas 13, ab Vers 22. Und so können wir von Jesus lernen. Und lehrend durchzog er nacheinander Städte und Dörfer und reiste nach Jerusalem. Es sprach aber jemand zu ihm, Herr, sind es wenige, die gerettet werden? Ja, was wäre jetzt die technisch richtige Antwort gewesen? Herr Jesus hätte sagen können, ja, das sind wenige. Oder, nee, das sind schon ganz schön viele. Oder er hätte sagen können, wenige oder viele, die und die Zahl ist es. Das wäre eigentlich so die konkrete Antwort auf die Frage gewesen. Dann heißt es aber, er aber sprach zu ihnen, ringt danach, durch die enge Pforte hineinzugehen. Denn viele, sage ich euch, werden hineinzugehen suchen und werden es nicht können. Ja? Jesus verschiebt den Fokus nicht, wie viele sind jetzt am Ende gerettet oder nicht, sondern bist du dabei? Bin ich dabei? Es gibt ein zu spät. Glaubst du schon an den Sohn Gottes, an Jesus Christus, dass er für deine Sünden gestorben ist, ne? Und du nur so in das Reich Gottes gehen kannst? Ja? Frage dich nicht, wie viele sind dabei, sondern sei sicher, dass du dabei bist. Und das waren jetzt nur zwei Beispiele, die zeigen sollen, wir sollen nicht irgendwie Wahrheit und Liebe gegeneinander ausspielen, wenn wir was gefragt werden und nicht wissen, soll ich jetzt genau die Wahrheit sagen oder nicht. Wir sollen immer die Wahrheit sagen, aber auch gucken, um was geht es der Person jetzt, ne? Dass wir ihr auch die Antwort geben, die ihr gut tut, die sie entweder näher zum Herrn führt, die sie ermutigt, die sie nicht runterzieht. Das muss ja nicht sein. So, dass du sagen kannst, wie es in Sprüche 8, Vers 7 heißt, denn Wahrheit verkündet mein Gaumen und ein Greuel ist meinen Lippen die Gottlosigkeit. In Gerechtigkeit ergehen alle Worte meines Mundes. Nichts in ihnen ist verschlagen oder falsch. So sollen wir über unsere Worte auch mal reden können oder andere, ja? Oder der Herr. Ein nächster Punkt, was wir mit den Worten machen können, ist, zu ermutigen. Und das ist nicht nur, ja, okay, mal so ein leichter Schulterklopfer. In Sprüche 16, Vers 24 heißt es, freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Und das war das Süßeste, was damals bekannt war. Ja, der Simson fragt ja einmal, ne, stellt das Rätsel so, was ist süßer als Honig? Süßes für die Seele, so ein richtig, richtig leckeres Stück Kuchen oder so. Ja, stell dir irgendwas Leckeres, Süßes vor, was du gerne genießt. So können freundliche Worte sein, so kann der Effekt von freundlichen Worten sein. Und da musste ich an den Büchertisch denken, das wäre eigentlich auch ein schönes Motto, wenn wir in die Stadt gehen. Freundliche Worte sind Honig, Süßes für die Seele und Heilung für das Gebein. Eigentlich sollten wir doch der süßeste Stand der ganzen Stadt sein, oder? Weil das doch die freundlichsten Worte sind, die der Herr den Menschen sagen kann. Und was auch erstaunlich ist, Heilung für das Gebein. Also Worte sind nicht nur, okay, die kommen irgendwo beim Verstand an, sondern der Körper kann erfrischt werden. Ja, habt ihr das vielleicht schon mal gehört oder mitbekommen, dass einer sagt, boah, das Gespräch, das tat mir so richtig gut. Ich fühle mich richtig besser jetzt. Ne? Da merkt man, wow, es hat sogar einen Effekt auf den Körper, auf den biologischen Körper, was wir zu anderen sprechen. Da sehen wir, wie eng Körper und Geist auch verwoben sind. Sprüche 15, Vers 30 wird es ähnlich erzählt. Leuchtende Augen erfreuen das Herz, eine gute Nachricht erquickt das Gebein. Ja, nicht nur den Verstand. Wie schaut es da aus mit Lob? Gibt es ja auch manchmal verschiedene Meinungen. Kann man Christen loben oder ist das dann schlecht für sie oder für beide? Oder ich lese mal einen Vers vor, Sprüche 31, ab Vers 30. Trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit. Also Anmut, sich so sanft und geschmeidig bewegen, ne? Wenn eine Frau sich so elegant durch den Raum bewegt. Trügerisch ist Anmut und nichtig die Schönheit. Und das sagt Salomo. Ne? Also wenn einer eine Auswahl an gut aussehenden Frauen hatte, dann war es, denke ich mal, der Salomo, der aber das darüber sagt. Ja? Er sagt ja nicht, es gibt keine Schönheit, aber er sagt, okay, was noch wichtiger ist. Eine Frau aber, die den Herrn fürchtet, die soll man rühmen. Gebt ihr von der Frucht ihrer Hände und in den Toren sollen ihre Werke sie rühmen. Das ist wertvoller, das ist schöner. Eine Frau, die den Herrn fürchtet. Und warum ist da Lob völlig okay? Weil sie den Herrn fürchtet. Ne? Weil sie sich nicht danach richtet, was sie für eine Anerkennung von den anderen bekommt, ja? Und damit dann die Menschen mehr fürchtet. Ja, wenn ich das sage, dann kommt das gut an und das bestätigt mich dann. Sondern die fürchtet ja schon den Herrn. Ne? Und da ist auch Lob völlig okay. Und sie macht es vielleicht dann so, wie es die 24 Ältesten machen, die mal in der Offenbarung beschrieben werden. Da steht, sie werden ihre Siegeskränze niederwerfen vor dem Thron und sagen, du bist würdig, unser Herr und Gott, die Herrlichkeit und die Ehre und die Macht zu nehmen und so weiter. Ja? Sie werden gekrönt, sie bekommen was Schönes und sie legen alles nieder vor dem Thron Gottes. Also Lob hat auch seinen Platz in der Gemeinde, dort, wo auch gut damit umgegangen werden kann, wo erkennbar ist, dass der Herr gefürchtet wird. Ja, ich möchte zusammenfassen. Worte können einen großen Unterschied machen. Gottes Worte in deinem Leben, deine Worte im Leben der anderen Menschen. Wir sollen aufhören zu streiten. Wir sollen unser Herz prüfen. Wir sollen heilsame Worte sprechen. Wir sollen vertrauenswürdig sein, dann auch mal nichts sagen können. Nicht schlecht über andere sprechen und auch nicht zuhören, wenn andere schlecht über andere sprechen. Wir sollen beten, unsere alltäglichen Dinge Gott anbefehlen. Wir sollen Gottes Wort weitergeben, auf Erziehung achten, nicht jetzt nur im Kinderbereich, sondern auch im geistlichen Bereich untereinander. Wir sollen die Wahrheit sagen und auch überlegen, was braucht der andere jetzt am meisten durch meine Antwort. Es geht nicht immer nur um die technische Frage an sich. Und wir sollen freundliche, mutmachende Worte reden. Der Paulus schreibt mal in Philipper 4, Vers 8, übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn es irgendein Lob gibt, das erwägt. Und da sehen wir jetzt, dass es auch unabhängig von den Umständen so ist, ne? Der Salomo, der war reich, der war der König, der saß auf dem Thron. Der Paulus bringt die gleiche Botschaft und sitzt zu der Zeit im Gefängnis. Das heißt, egal wie deine Umstände sind, deine Worte, wie auch hier Paulus geschriebene Worte, können echt einen Unterschied machen. Und ein allerletztes Beispiel. Wie würdest du dich vorstellen, wer du bist und was du machst. Wenn man jetzt fragen würde, hey, wer bist du, was machst du so, wenn Leute dich nicht kennen oder das nochmal geklärt haben wollen. Stell dir vor, du würdest sagen, ich bin der, der anderen Menschen von Jesus erzählt, der freundliche Worte sprechen will, der Weisheit weitergeben will, sodass andere Menschen dem Herrn Jesus vertrauen. Stell dir vor, das wäre jetzt vielleicht ungewohnt, ne? Kennen wir so nicht, dass jemand sich so vorstellt. Wir schauen mal rein, wie sich Johannes der Täufer vorstellt. In Johannes 1, Vers 22. Da wird er gefragt, wer bist du? Damit sie denen Antwort geben, die sie gesandt haben. Was sagst du von dir selbst? Er, Johannes der Täufer, sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste. Macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Er hat seine ganze Identität, seine Lebensaufgabe darin gesehen, was er spricht. Ja, was Worte für ein großes Gewicht haben, dass er sich damit vorstellt. Das bin ich. Die Stimme eines Rufenden. Ich bin der, durch den Jesus die Menschen ruft. Was für ein Vorbild. Amen.